Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 31. Abendvorlesung trägt den Titel Jede Sünde ist verdammenswert. Die Existenz und der Ursprung der Sünde gehört zu den höchsten Problemen des menschlichen Forschens. Selbst alle ernsteren Philosophen des heidnischen Altertums haben sich mit diesem hochwichtigen und ernsten Gegenstand beschäftigt. Aber weil sie nichts davon wussten, dass Gott den Menschen ursprünglich nach seinem Ebenbild vollkommen gut erschaffen habe und dass der Mensch durch Verführung des Satans bald danach gefallen sei, so haben sie freilich die Erschrecklichkeit der Sünde und woher sie gekommen sei, nicht erkennen können. Meistens kommen sie nicht weiter als auf den Gedanken, die Sünde ist eben eine dem Menschen angeborene Schwachheit und Gebrechlichkeit. Andere hingegen, welche noch tiefer gehen wollten, zum Beispiel Zoroaster, Manes und viele Gnostiker, behaupteten, es gäbe ein doppeltes Urprinzip oder Urwesen, ein Gutes und ein Böses. Von dem Guten habe der Mensch das Gute und von dem Bösen das Böse. Aber bei dem allen haben sie den furchtbaren Greuel der Sünde nicht erkennen können. Leider gibt es aber auch mitten in der Christenheit unzählige, sowohl Getaufte als Ungetaufte, welche nicht wissen, was die Sünde ist. Die einen, wie die Rationalisten, behaupten, der Mensch sei von Natur gut, böse und sündhaft werde er erst durch böse Beispiele, durch verkehrte Erziehung und durch die Reizungen der Sinnlichkeit, denen er sich standhaft entgegenzusetzen, nicht die Kraft habe. Andere, nämlich die Pantheisten, Atheisten und Materialisten, sagen, die Sünde sei gar nichts Schlimmeres als das Essen, wenn man den Hunger hat, und das Trinken, wenn man Durst hat. Es sei eine ganz natürliche Sache. Ja, die meisten unter ihnen gehen noch weiter und sagen, die Sünde sei das unumgänglich nötige Mittel gewesen, dass der Mensch sich entwickle bis zum Selbstbewusstsein. Der verruchte Philosoph Hegel sagte gerade heraus, ohne den Sündenfall wäre das Paradies nur ein Park für Tiere gewesen. So nötig erscheint ihm die Sünde, und es fällt ihm gar nicht ein, sie als einen Schaden anzusehen, sondern im Gegenteil als den Übergang aus dem barbarischen Zustand in den Zustand des selbstbewussten Denkens. Diese Blindheit über die Sünde ist die Hauptsache an der fast allgemeinen Verwerfung des Evangeliums in unserer Zeit. Denn wer die Sünde nicht erkennt in ihrer Erschrecklichkeit, der will auch nichts wissen von einem Opfertod des Sohnes Gottes zur Versöhnung und Erlösung einer Sünderwelt, sondern er achtet das für ganz unnötig und darum auch zugleich für eine armselige Fabel. Daher gehört es auch zu den allerwichtigsten Erfordernissen eines wahren evangelischen Predigers, dass er seinen Zuhörern die wahre Natur der Sünde ebenso klar und deutlich als schrecklich, lebendig und eindringlich vorzustellen wisse. Denn ohne wahre Erkenntnis, was die Sünde ist und was für eine schreckliche Sache sie ist die Erkenntnis des Evangeliums nicht möglich. Solange ein Mensch noch nicht über die Sünde erschrocken ist, als über den größten Feind und als über den größten Greuel, der in ihm wohnt, kommt er nicht zu Christus. Ohne die wahre und die rechte Erkenntnis der Sünde kann natürlich noch weniger die Rede sein von rechter Scheidung des Gesetzes und des Evangeliums. Und das ist es, was uns zur nächsten These führt. Thesis Nummer 19. Gottes Wort wird 15. nicht recht geteilt, wenn man so predigt, als ob gewisse Sünden an und sich nicht verdammlich, sondern an sich lässlich seien. Das ist eine Sache von hoher Wichtigkeit, die Sie wohl erwägen müssen, oder es wird Ihnen einst viel fehlen für eine rechte Ausrichtung des Predigtamtes, wenn Sie hierhin nicht zur Klarheit gelangt sind. Wenn man einen Unterschied zwischen Todsünden und lässlichen Sünden macht, so muss das auch mit großer Vorsicht geschehen. Man muss zeigen, man unterscheidet nur insofern, als es gewisse Sünden gibt, welche den Heiligen Geist vertreiben. Das nennen wir Todsünden, die den Heiligen Geist vertreiben, die den geistlichen Tod in uns wirken. Das kann jeder gar leicht erfahren, sobald er mutwillig sündigt. Und er ist ein Christ, wird er merken: Ich bin wie angekettet an die Sünde. Ich bin ein Sklave der Sünde. Wohl dem, der diese Erkenntnis dann wenigstens hat, er kann wieder zu Gott kommen. Lässliche Sünden? Das sind Schwachheitssünden, Übereilungssünden oder man nennt sie auch häufig die täglichen Sünden der Christen. Ebenso, wie wir nun diesen Unterschied unseren Zuhörern einprägen müssen, so müssen wir uns doch auch um Gottes Willen vorsehen, dass wir nicht die Vorstellung erzeugen, die lässlichen Sünden seien Sünden, die man nicht zu achten brauche, um die man nicht um Vergebung zu bitten brauche. Wer so predigt, der predigt seine Zuhörer, so viel an ihm ist, in die Hölle hinein. Er macht sie fleischlich sicher, treibt die Furcht zu Gott aus dem Herzen hinaus. Das ist nicht die rechte evangelische Art zu predigen. Wie das überhaupt eine ganz verkehrte Vorstellung ist, wenn man meint, der ist nur ein rechter evangelischer Prediger, der das Gesetz wenig predigt. Nein, beides muss gepredigt werden, das Gesetz scharf und das Evangelium süß. Wer nicht beides nebeneinander predigt, der nenne sich nur keinen evangelischen Prediger, sondern wisse, dass er ein Verführer ist und das Evangelium sät wie Weizen in das Meer. Da kann der Same nicht aufgehen. Nur in zerbrochenen Herzen geht der himmlische Same des Evangeliums auf. Aber nur zu oft kommt das vor. Wenn Prediger von dem Unterschied reden zwischen den lässlichen Sünden und den Todsünden, so stellen sie es so dar, als brauchten die Christen sich über die lässlichen Sünden keine Sorgen zu machen, dass sie auf den Gedanken kommen müssen, wir seien ja alle Sünder. Wir würden die Sünde ja doch nicht los. Darum brauche man deswegen nicht unruhig zu werden. Das ist aber eine schreckliche, gottlose Rede. In Matthäus 5, Vers 18 und 19, dort lesen wir: Denn ich sage euch, wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tittel vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöset und lehret die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehret, der wird groß heißen im Himmelreich. Eins der schrecklichsten Worte, die wir in der Schrift finden. Es heißt nicht, er wird der Kleinste sein, sondern er wird der Kleinste heißen, der Kleinste, das heißt der Verworfenste, der von Gott nicht erkannte. So wird man im Reich Gottes, im Reich Jesu Christi über ihn urteilen. Ach, gehen Sie um Gottes Willen mit Zittern an die Predigt des Evangeliums, sowohl wie des Gesetzes. Nehmen Sie sich wohl in Acht, dass sie nicht einen Tittel vom Gesetz oder ein sogenanntes kleines Gebot hinstellen als etwas, nach dem der Christ nicht so viel zu fragen brauche. Merkwürdig ist der Zusammenhang, in dem dieses Wort des Herrn steht. Vorher sagt er, er sei gekommen, um das Gesetz vollkommen zu erfüllen. Weil nun der Herr jedes Gesetz, jedes Gebot hat müssen für uns erfüllen, so ist es ganz erschrecklich, wenn der Mensch, der elende Sündenwurm, von einem Gebot Gottes dispensieren will und es so hinstellen, als habe es nicht viel auf sich. Die sind keine Christen, die so denken. Wer sich da so einen heimlichen Trost gemacht hat, der hat sich schändlich belogen und betrogen. Ein wahrer Christ zeigt sich auch darin als einen solchen, dass er sich fürchtet vor jeder Sünde. Doch der Herr fügt noch hinzu und lehret die Leute also. Wenn er nicht nur danach nicht handelt, leichtfertig lebt, was schon schlimm genug ist, sondern wenn er, was am allerschrecklichsten ist, sogar also predigt und die Leute damit in die Hölle hineinpredigt. Von solchen wird es Gott fordern. Da darf er nicht denken, ich habe eben nur Kleinigkeiten für nicht so wichtig erklärt, dass man sich deswegen nicht grämen soll. Nein, ein Christ grämt sich auch über Kleinigkeiten. Aber wer kein Christ ist, der spricht, wie es im Psalm 56, Vers 8 heißt: Was wir Böses tun, das ist schon vergeben. Das ist das Motto der Gottlosen. Ein Unbekehrter denkt: Nun, das will ich bald wieder gut machen. Da kann bald wieder Gras drüber wachsen. Nein, da wächst kein Gras drüber. Das bleibt vor Gottes Angesicht. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Da wird gesagt, in concreto, wie schändlich es ist, zu sagen, dass es Sünden gibt, die an sich lässlich seien. Gott erlasse sie von selbst, er sehe sie gar nicht für so etwas Schlimmes an. Die so reden, machen sich aus dem lieben Gott, aus dem heiligen und gerechten Gott, einen schwachen, alten Mann, der wie Eli seine Kinder sündigen lässt und zwischenhinein sagt, nicht also, nicht also, und es dabei bewenden lässt. Gott ist ja freilich die Liebe, aber auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und er verwandelt sich gegen den, der sich wider ihn auflehnt, in ein schreckliches Zornfeuer, das hinunterbrennt bis in die unterste Hölle. Mag immerhin die Welt darüber höhnen und lachen, dieses Lachen wird ihnen, wie einst den Sodomitern, teuer zu stehen kommen. Wie wird da jedes unnütze Wort vorgenommen werden? Wenn es aber vor Gericht genommen wird, so ist es klar, dass man wegen eines einzigen solchen Wortes kann verdammt werden. Welcher Christ kann aber sagen, wenn er namentlich einen Tag viel geredet hat, er habe kein unnützes Wort gesprochen? Wenige Christen werden sagen können, ich habe heute kein unnützes Wort geredet. Das soll darum der Christ seinem Gott abbitten, mit zerbrochenem Herzen und geloben, dass er wolle besser wachen über seinen Mund. Wenn Gott ihm diese Sünden nicht vergäbe, so würden ihn diese unnützen Worte schon verdammen. Es gibt keine Sünde, die lässlich ist an sich, aber es gibt solche, die nicht verhindern, dass man an Jesus Christus glauben kann von ganzem Herzen. Dann lesen wir in Jakobus 2, Vers 10. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündiget an einem, der ist es ganz schuldig. Wir wollen annehmen, Die Heilige Schrift enthielte 1000 Gebote. Sie enthält freilich mehr wie 1000 Gebote, denn sie gibt immer nur das Genus an. Die einzelnen Spezies sollen wir suchen. Und wenn einer nun 999 Gebote gehalten hätte und eins nicht, so ist er das ganze Gesetz schuldig. Das gilt auch von den sogenannten lässlichen Sünden. Ein Christ muss das lebendig erkennen. Das ist es eben, was mich zum Christen macht, dass ich lebendig erkenne. Ich bin ein elender, verfluchter, verdammter Sünder, der ewig verdammt werden müsste, wenn nicht Christus für mich gestorben wäre. Aber ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Ein Christ muss sich für einen verlorenen und verdammten Sünder erkennen, oder sein Geschwätz vom Glauben ist eben eitel und nichts. In Galater 3, Vers 10 steht: Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben: Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in alledem, das geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er's tue. Man muss in allem bleiben, das geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass man danach tue, oder der Fluch trifft auf uns nach dieser klaren Stelle. Also kann es keine Sünde geben, die an sich lässlich ist, sondern sie sind nur lässlich um Christi willen. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Von aller Sünde. Also muss ja doch das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, nötig sein, um auch die sogenannten lässlichen Sünden zu tilgen. Sonst müsste es heißen, von allen Todsünden, von allen schweren, von allen groben Sünden. Ist aber das Blut des Sohnes dazu nötig gewesen, dass wir auch von den lässlichen Sünden gereinigt werden, so müssen sie auch an sich Todsünden sein. Die Sünde ist eine Anomia. Darum ist jede Sünde etwas Erschreckliches. Die Sünde ist ein Aufruhr gegen den heiligen, allmächtigen Gott, unseren allerhöchsten himmlischen Gesetzgeber. Wer nun vollends mutwillens sündigt, der handelt wie einer, der ein Gesetz, welches der König hat anschlagen lassen, hernimmt, es von der Mauer herunterreißt und mit Füßen tritt. Was wird einem solchen geschehen? In einer unumschränkten Monarchie wird ein solcher zum Tode verurteilt werden. Aber wenn wir nun auch das Gesetz Gottes nicht so herunterreißen, so handeln wir doch täglich dagegen. Darüber sollen wir herzlich klagen. Darum ist ein wahrer Christ kein frecher Mensch. Er geht nicht mit aufgerecktem Halse einher. Sie verstehen mich, wie ich es meine. Ein wahrer Christ hat ein zerbrochenes Herz. Sein Herz ist nicht hart. Wenn ihm Gottes Wort gesagt wird, so nimmt er das den Augenblick an und demütigt sich vor demselben. Den Christen kann jeder warnen, jeder strafen, er nimmt es an. Es kann ihn freilich auch, wie Luther sagt, der Teufel einmal reiten, dass er sich den Augenblick doch widersetzt, aber es fängt schon an ihm zu brennen. Er müsse dann fast wie von Sinnen kommen, dass er jetzt eine kurze Zeit nicht daran denkt, wie ganz unchristlich, wie gottlos er sich jetzt benimmt. Aber das dauert nicht lange, so bittet er es Gott und Menschen ab. Wer keinen solchen gebrochenen Geist hat, der mag noch so viel reden von Glauben und Christentum, es ist alles nichts, denn die Sünde hat ihn in Besitz. Halten wir also fest. Sei eine Sünde, welche es wolle, sie ist nicht an sich lässlich. Sei es, was es wolle, es geht wider das Gesetz, so hat das Gesetz mich zu verdammen. Hierher kann man auch nehmen. Wie in Matthäus 5, in den Versen 21 und 22 geschrieben steht. Ihr habt gehöret, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der ist des Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wo gibt es einen Christen, der sich nicht dessen anklagen müsste, dass er gar manchmal mit seinem Bruder gezürnt habe, wenn auch nicht lange Zeit, wenn auch aus Schwachheit, dass er aber doch damit eine Sünde getan habe, deren er sich schämen sollte? Der ist des Gerichts schuldig. Christus stellt das Zürnen dem Töten und Morden ganz gleich. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt, wenn der Zorn herausbricht in Worten und Gebärden. Wer aber sagt, du Narr, bei dem hat die Sünde des Zorns den höchsten Grad erreicht. Da heißt es im Gesetz, schnell mit einem solchen ins höllische Feuer. Das sind lauter Beweise, dass die sogenannten lässlichen Sünden nicht von Natur, nicht an sich lässlich sind, sondern verdammlich und Todsünden. Aber wenn der Glaube hinzukommt, dann heißt es, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Aber das sind eben solche Leute, die die Sünde sehr hoch achten. Damit sie nun nicht denken, ach, wer wird denn so predigen? So hören sie zuerst, wie die Papisten in ihrem Katechismus sprechen. Der römische Katechismus sagt, man muss dem Priester alle Todsünden entdecken, denn die lässlichen Sünden, die uns von der Gnade Gottes nicht trennen und in die wir häufiger verfallen, können, obwohl wir sie mit Recht und Nutzen beichten, doch ohne Schuld verschwiegen und auf verschiedene andere Weise gesühnt werden. Die Todsünden aber müssen einzeln aufgezählt werden, denn es geschieht, dass sie die Seele schwerer verwunden als jene, durch welche die Menschen sich frei und öffentlich zu versündigen pflegen. Da wird also gesagt, für die lässlichen Sünden braucht man keine Absolution. Das ist aber eine antichristliche Lehre. Sie sagen es so naiv hin, und doch liegt darin ein wahrer Abgrund der Bosheit. Da trifft sie das Wort des Herrn. Der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Zu den lästigen Sünden rechnen die Römischen unter anderem sündliche Begierden, die nicht zur Ausführung kommen. Aber wenn viele schändliche Buben zwar manches nicht ausführen, aber auf ihrem Lager ergötzen sie sich an allerlei schändlichen Bildern. Die sollen nur wissen, sie leben in Todsünden. Sie scheuen sich nur, die Tat auszuführen, um Schande zu vermeiden. Oder eine Kleinigkeit, eine Nadel zu nehmen. Das soll auch eine lästliche Sünde sein. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie meine Eltern es uns tief einprägten. Auch nicht eine Stecknadel dürft ihr nehmen. Die Kinder müssen merken, dass der Vater ein Feind jeder Sünde ist und überaus zornig darüber wird, oder doch sehr ernst. Der Vater nimmt das sehr genau. Das ist etwas Köstliches, wenn das die Eltern tun. Dazu schreibt Luther: Deshalb ist es wiederum ein schwerer Irrtum der Theologen, welche sich um eine lästliche Sünde kaum durchaus nichts kümmern und schwatzen, dass eine lästliche Sünde Gott nicht beleidige oder nur lästlicherweise beleidige. Wenn es eine so geringfügige Beleidigung ist, warum wird der Gerechte kaum selig? Warum hält der Gerechte das Gericht Gottes nicht aus und kann nicht für gerecht erklärt werden? Warum werden wir so ernstlich und nicht lässlicher noch uneigentlicherweise zu beten genötigt? Vergib uns unsere Schuld und dein Wille geschehe, dein Reich komme, geheiligt werde dein Name. Ist es nicht klar, dass diese elenden Theologen zuerst die Furcht Gottes in den Menschen auslöschen und dann Kissen und Pfühle unter ihre Arme und Häupter legen, wie Hesekiel sagt, und ihnen das Gebet erlassen und den Geist dämpfen? Es ist nicht eine Sache von geringer Bedeutung, sie mögen sagen, was sie wollen, wenn man von Gottes Gesetz und Willen auch nur ein Haarbreit abweicht, noch ist die göttliche Barmherzigkeit etwas Geringes, welche die lästliche Sünde verzeiht. So halten jene das Gesetz und den Willen und die Barmherzigkeit Gottes fast für etwas Unkräftiges, so dass das Gebet nicht brünstig sein und die Dankbarkeit der Gerechten nicht entbrennen kann. Lasset uns also auf der Hut sein vor diesem pharisäischen Sauerteig. Ferner schreibt Luther in der Erläuterung seiner Sätze vom Ablass wider Titzel im Jahre 1518 zur 76. Thesis: Hier hätte ich bei der lästlichen Sünde verweilen sollen, die heutzutage so gering geachtet wird, als ob sie fast gar keine Sünde sei, und ich fürchte, zu großem Verderben vieler, die in ihren Sünden sicher schnarchen und nicht sehen, dass sie grobe Sünden begehen. Ich muss gestehen, solange ich die scholastischen Lehrer gelesen habe, habe ich niemals verstanden, was und wie groß eine lästliche Sünde wäre. Ob sie selber es verstehen, weiß ich nicht. Das sage ich kurz: Wer nicht beständig so fürchtet und handelt, als ob er voll Todsünden wäre, der wird kaum jemals selig werden. Denn die Schrift sagt: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Denn nicht bloß die lästlichen Sünden, wie man sie jetzt überall nennt, sondern selbst die guten Werke können Gottes Gericht nicht ertragen, sondern bedürfen der verzeihenden Barmherzigkeit. Denn es heißt nicht: Gehe nicht ins Gericht mit deinem Feinde, sondern mit deinem Knechte und deinem Kinde, das dir dient. Diese Furcht also sollte uns lehren, nach der Barmherzigkeit Gottes zu seufzen und auf sie zu vertrauen. Wo sie fehlt, da fangen wir an, mehr auf unser Gewissen als auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen, indem wir uns keiner groben Sünde bewusst sind, die wir getan haben sollten. Und solche werden in ein schreckliches Gericht fallen. Darin besteht die wahre evangelische Predigt, dass man die Sünde möglichst groß mache. Aufs Allerstrengste muss der Prediger über die Sünde urteilen. Er soll Gottes Urteil darüber verkündigen. Auch diese lästlichen Sünden dürfen sie nicht gering achten, sondern immer bedenken, dass sie alle Tage so viel sündigen, dass sie deswegen in die Hölle gehören. Nur, dass sie Gott nicht in die Hölle werfen will, die sie an Christus glauben. Aber das sollen sie sich vorhalten: Ich gehöre in die Hölle und nicht in ein sanftes Ruhebett, wenn Gott nach seiner Gerechtigkeit urteilen wollte. Sie sollen sich so fürchten und so handeln, als ob sie voller Todsünden wären. Wenn einer leichtfertig sagt: Mein Gewissen beißt mich nicht. Das ist schrecklich, schlimm genug, dass dein Gewissen ruhig bleibt, wenn Gottes Wort dich verurteilt. Danhauer sagt: Die Sünde ist so groß, als der ist, welcher dadurch beleidigt wird. Das ist ein wichtiges Axiom. Gott ist nun hier der Beleidigte, also ist in der Sünde eine unendliche Bosheit und eine unermessliche Schuld. Dass keine Sünde an sich lästig sei, lehrt uns endlich auch die christliche Erfahrung. Wer ein wahrer Christ ist, wird sagen: Ja, das habe ich selbst erfahren. Sobald ich mich versündigt habe, bin ich unruhig. Das bleibt so lange, bis ich um Vergebung gebeten habe. Das Gewissen meldet sich gleich bei einem wahren Christen. Und wenn ein Kaufmann auch nur 5 Cent fremdes Gut unter seiner Ware weiß, so lässt ihm das keine Ruhe. Wenn ein Christ auch seinen Bruder nur gekränkt hat oder ihn schnöde abgewiesen, so spricht das Gewissen: Du hast nicht recht getan. Wenn er jemals das geringste Ärgernis gegeben hat durch sein sündliches Verhalten, so geht er hin und sagt: Höre, da habe ich nicht recht getan. Dann erst wird er wieder ruhig. Merkwürdig. Also ist die lästliche Sünde auch etwas Böses, ein Feuer, welches auflodern kann und in die Verdammnis stürzen. Denn die kleinen Sünden werden groß dadurch, dass man sie klein achtet.